Hey, ihr wollt Achtsam live auf der Bühne erleben? Dann besucht uns in Berlin beim rbb-Festival House of Podcast. Da stehen Mai Hyung und ich auf der Bühne und sprechen live und in Farbe darüber, warum Achtsamkeit gut und gesund für uns ist. Das Ganze findet statt am Samstag, den 31. August um 17 Uhr. Der Eintritt, der kostet nur 8 Euro und Tickets gibt's jetzt im Vorverkauf. Wir sehen uns.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Hyung und Diane.
In jeder Folge gibt es ein anderes Thema und es geht bei uns immer darum, wie können wir achtsamer mit uns umgehen, mit anderen Menschen, mit der Welt, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen. Wir haben wesentlich mehr zu erzählen, als wir vielleicht vor 3 Jahren noch dachten, Mai Hyung, oder?
Ich erinnere mich an diesen Moment, als wir uns so gefragt haben, wie viele Folgen werden wir füllen können?
Wann werden wir alles gesagt haben zum Thema Achtsamkeit? Jetzt sind über 3 Jahre vergangen und ich habe das Gefühl, wir haben noch lange nicht alles gesagt.
Nee, überhaupt nicht. Jetzt denke ich wirklich, da das überall in der Welt ist, dass es noch sehr viel zu erzählen gibt. Ja.
Und auch, weil ihr uns so viele E-Mails schreibt. Also erstmal natürlich mit Themenvorschlägen, mit Ideen, mit Kreativität, aber auch einfach, um Danke zu sagen. Vielen Dank. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal für eure E-Mails, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zu schreiben, dass es euch zum Beispiel durch die Übungen, die Mai Hyung immer macht seit 3 Jahren, viel, viel besser geht. Wie schön das ist, oder?
Mich freut das total. Also vielen Dank für diese liebevollen Nachrichten vor allen Dingen auch.
Ja. Und für alle Leute, die vielleicht heute zum ersten Mal reinhören, wir sprechen über Achtsamkeit. Es geht um bestimmte Themen. Wie gesagt, unser Thema werde ich gleich noch verraten. Es gibt immer ein Thema der Folge. Wir stellen Übungen vor, aber auch Studien. Wir tauschen uns darüber aus. Das ein oder andere Mal wird ja auch gelacht in diesem Podcast. Und am Ende gibt es eine Übung, damit ihr die Achtsamkeit nicht nur in der Theorie begreift, sondern tatsächlich auch macht oder ausübt, sagt man ja. Mai Hyung ist Therapeutin, Psychologin, Doktor und Autorin. Wie schön. Und ich bin Moderatorin und auch Autorin und wir beide lieben unser Thema sehr und nerden hier auch gerne mal ein bisschen ab. Und solltet ihr schon länger zur Community gehören, dann vielen Dank, nerdet ihr mit uns mit. In den E-Mails zum Beispiel achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse. Also vielen Dank wie immer an euch auch, an die Community, an die große Achtsam-Familie. So, und jetzt sage ich aber endlich, was das Thema der heutigen Folge ist, nämlich die Scanner-Persönlichkeit. Die ist einerseits Fluch und andererseits Segen, oder? Also wie bei so vielen Dingen, über die wir hier sprechen.
Genau, und ich glaube, um diese Diskrepanz soll es halt, oder ja, von weitem wahrgenommene Diskrepanz soll es gehen, wie wir das halt gut irgendwie ausbalancieren können, wie wir achtsam eben damit umgehen können.
Und vielleicht wisst ihr gar nicht, was das bedeutet oder was das ist oder ob ihr vielleicht eine seid und deswegen natürlich von uns an dieser Stelle auch nochmal, beziehungsweise hier von der Fachfrau, die Definition. Was bedeutet denn das eigentlich?
Also es gibt auch noch andere Begriffe für Scanner-Persönlichkeit. Also manche sagen nur Scanner oder vielbegabte Multitalente. Umgangssprachlich würde man vielleicht von Alleskönner oder sogar Universalgenie sprechen. Was damit einfach gemeint ist, sind Menschen, die sich für viele Dinge interessieren, vielleicht auch vielbegabt sind. Und der Begriff wurde ursprünglich von Barbara Scheer geprägt, einer Unternehmerin und auch Karriereberaterin, auch Autorin. Und in ihrer Arbeit hat sie einfach festgestellt, dass ein Teil ihrer KlientInnen ein bestimmtes Muster aufweist, nämlich dass sie halt sehr viele Begabungen haben, ne? Und damit einhergehen auch Chancen, aber auch Schwierigkeiten und Probleme. Und die hat sie halt als Scanner bezeichnet, quasi Multitalente, die immer irgendwie so ein Projekt haben. Im Gegensatz zu Tauchern spricht sie, also Diver, das sind dann Menschen, die eher so Spezialisten haben, so eine bestimmte Expertise für ein Thema. Und bei Scannern ist es halt nicht so, die haben halt viele Themen, die sie bewegen.
Wir haben ja auch schon mal in einer Achtsam-Folge über introvertiert sein versus extrovertiert sein gesprochen oder überhaupt über viele verschiedene Dinge, die quasi, wo das eine nicht ohne das andere sein kann. Und bei all diesen Beispielen gibt es ja immer eine Sache, die eher von der Gesellschaft als positiv bewertet wird. Ne? Also die Extravertierten, sagt man, haben es in einer lauten Gesellschaft leichter als die Introvertierten und so weiter. Und hier in diesem Fall, bei unserem heutigen Thema, habe ich das Gefühl, dass die Taucher es so ein bisschen, also dass die so eher als der Normalfall angesehen werden. Also Menschen, die für eine bestimmte Sache sich interessieren und da eine besondere Begabung haben. Oder ist das jetzt nur so subjektiv von mir?
Ich würde auch sagen, dass das so die vorherrschende Meinung ist, weil Menschen, die halt einfach viel begabt sind, das ist der Begriff, der im deutschsprachigen Raum benutzt wird, die wirken von außen vielleicht so ein bisschen wuselig. Also die sind natürlich auch viel beschäftigt, haben viel im Kopf, Ideen, sind sehr begeistert und so. Und von außen wirkt es dann halt so vielleicht, dass sie auch sehr, sehr rastlos sind. Und das ist dann eher nicht so positiv konnotiert.
Ja, und außerdem gibt es bei uns im Sprachgebrauch ja oft den Experten oder die Expertin. Mhm. Und das ist dann immer das Nonplusultra, also das, was es zu sein gilt, was ja auch sehr schön ist natürlich, wenn man mit einer Sache sich so, wenn man sich da so reingräbt, dass man Expertin oder Experte ist, dann ist das ja auch total cool. Aber ja, es soll halt um das Gegenteil in dieser Folge gehen, dass wir vielleicht, sollten wir Scanner-Persönlichkeiten sein, und ich glaube, Mai Hong und ich sind das.
Ich gebe es auch voll zu. Also als ich dafür recherchiert habe, habe ich auch bei vielen Sätzen gedacht, hui, kenne ich.
Ja, ich auch, total. Also solltet ihr das auch sein, dass wir vielleicht damit noch ein bisschen Frieden schaffen können in uns. Weil ich gebe auch offen zu, mich hat das lange gequält, schon als Kind, also schon in der Schule. Dachte ich so, Mann, ich kann nichts richtig. Ich wünschte, ich könnte eine Sache so richtig gut. Und warum kann ich das nicht? Und das hat mich wirklich gequält, muss ich sagen.
Und das ist auch eine der Kernsorgen, dass man halt einfach viele so breit gefächert einfach ist und eben nicht dieses Bild erfüllt der Gesellschaft, eine Expertise, ein Instrument zum Beispiel oder ein Hobby oder so. Und ja, genau. Aber da werden wir auch noch heute drüber sprechen.
Okay. Und es ist aber keine, also wenn man eine Scanner-Persönlichkeit ist, dann ist das keine psychologische Diagnose oder so.
Nee, es ist keine psychologische Diagnose. Und auch, ich muss sagen, als wir über introvertiert und extrovertiert gesprochen haben, das sind sehr, sehr etablierte Konstrukte in der Psychologie, wo es sehr viel Forschung dazu gibt. Bei der Scanner-Persönlichkeit, ich würde das nicht so einordnen, da habe ich jetzt nicht so viel wirklich Studien zur Scanner-Persönlichkeit gefunden, eher Dinge, die, also Schwierigkeiten, die zum Beispiel damit einhergehen. Aber trotzdem finde ich es sehr wertvoll, darüber zu sprechen, weil es einfach ein Denkmuster oder ein Wahrnehmungsmuster beschreibt und Menschen strugglen halt damit.
Ja, na dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr da draußen auch vielleicht entweder in Resonanz geht oder auch nicht. Oder vielleicht kennt ihr ja auch Scanner-Persönlichkeiten oder irgendwie Bruder, Schwester, Partner, Partnerin, wie auch immer. Die erkennt ihr jetzt vielleicht wieder, wenn wir noch mal darüber sprechen, woran man die erkennt. Und dann könnt ihr vielleicht denen auch die Folge weiterleiten. Wenn ihr jetzt sagt, na ja, ich bin da vielleicht jetzt nicht so betroffen, dann gibt es vielleicht in eurer Familie oder im Freundeskreis Leute, die Scanner sind. Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein paar Notizen quasi loslassen, die man sich dann selber jetzt machen kann, um zu checken, ob man dazu gehört.
Ja, also Menschen, die so Anteile in sich haben, so Scanner-Anteil oder die finden halt sehr, sehr viele Themen sehr spannend und interessant. Für sie ist die ganze Welt einfach, besteht aus interessanten Themen und sind dann begeistert, stürzen sich hinein und saugen das alles auf, bearbeiten das, können das aber dann auch wieder loslassen. Und so haben sie einfach immer irgendwelche Themen, an denen sie arbeiten oder auch Projekte. Ein Merkmal ist auch, dass es einfach so richtige, ja, vielleicht auch Ideenmaschinen sind. Also die produzieren immer wieder und denken, oh, da könnte man dies und das machen. Insgesamt könnte man auch sagen, Menschen mit Scanner-Anteilen sind einfach auch kreative Menschen, haben viele Ressourcen, sind flexibel und auch anpassungsfähig, lernen gerne und auch schnell. Und ja, die Probleme, die halt einhergehen könnten, wie du eben ja schon sagtest, ist, dass innerer Zweifel zum Beispiel auftritt. Also wenn ihr seht, da hat jemand immer 10 Sachen auf der Platte oder so und muss die halt irgendwie so ein bisschen jonglieren, dann könnte das ein Indiz dafür sein.
Genau, und genau wie du sagst, diese Gedanken, die können ja mit Stress verbunden sein. Also mich hat das wirklich lange gestresst. Also eigentlich bis vor kurzem sogar noch, als ich das erste Mal diesen Begriff überhaupt gehört habe und darüber auch was gelesen habe und dachte, ja, aber vielleicht ist das ja meine Superkraft. Vielleicht muss mich das gar nicht so sehr quälen, weil ich war immer auf der Suche nach dem einen Ding. Also so ein bisschen habe ich es natürlich gefunden, jetzt mit unseren Themen hier, ne? Sei es Psychologie, Neuroplastizität, all diese Dinge sind natürlich jetzt zum Beispiel mein Heureka-Moment, den ich vielleicht seit vielen, vielen Jahren gesucht habe. Aber trotzdem finde ich ja immer noch andere Sachen auch spannend. Also ne, es muss ja keine Qual sein. Wir können das ja vielleicht auch anders wahrnehmen und anders bewerten.
Definitiv. Da haben wir auch nochmal konkrete Tipps später, wie wir das so ein bisschen anders sehen können. Aber ja, dieser Gedanke, ich kann nichts richtig oder dieser Druck auch, der damit einhergeht, ja, viele Dinge gleichzeitig irgendwie managen zu müssen oder was auch schwierig ist, irgendwie sich auch entscheiden zu müssen, ne? Oder der Gedanke, mich versteht keiner. Also wenn man halt in einem Freundeskreis vielleicht unterwegs ist, wo die Menschen halt eher diese Taucher sind und dann kommt man daher und wirkt dann so ein bisschen wuselig, dann kriegt man auch vielleicht dieses Verständnis nicht. Also was mich viele Jahre so belastet hat, ist, ich mache die Dinge unglaublich gerne, alle, die ich mache. Und ich finde es zum Beispiel echt schwer, irgendwo Nein zu sagen. Nicht aus People-Pleasing-Gründen, sondern wirklich, weil ich intrinsisch das so cool finde alles. Aber ich habe halt auch nur zwei Hände und einen Kopf. Und dann kommt halt irgendwann die Erschöpfung, weil einfach nicht mehr geht. Und dann ist es natürlich schwierig für das Umfeld, weil die halt sich denken, naja, dann mach halt einfach weniger. Und ich fand es lange nicht so einfach zu sagen, ja, ich mache einfach weniger.
Ja, hast du da jetzt aber dann noch Tipps vielleicht aus deinem eigenen Leben oder natürlich als Therapeutin und Psychologin, wie man damit umgehen kann?
Also ich gucke immer drauf, wie sind meine Kapazitäten wirklich, also energetisch so, wie viel Energie habe ich. Und dann hilft es mir auch zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht geht, dann hat es schon einen Grund und es wird immer wieder Chancen geben. Es ist ja ein bisschen FOMO, dass man denkt, oh Gott, wenn ich das nicht mache, dann kommt nie wieder diese Chance. Und ich denke, die Achtsamkeitspraxis hat mir auch sehr geholfen, das einfach auch zu akzeptieren, dass es so ist. Und dann in Kombination mit Nein sagen und so habe ich halt gemerkt, naja, es ist nicht schlimm. Dann kommt irgendwann die nächste Möglichkeit, aber ich kann viel ausgeruhter damit einhergehen. Und sollte ich doch müde sein, kann ich besser damit umgehen und mache mich nicht fertig. Weil früher habe ich dann immer gesagt, ja, bist du selbst schuld, musst jetzt nicht so rumjammern oder so. Und jetzt bin ich einfach liebevoller zu mir.
Aha, okay, Selbstfürsorge, sehr schön. Ich habe eine um die Ecke gedachtere Lösung gefunden all die Jahre, die nicht besonders gut war. Ich habe nämlich vor lauter Angst, mich zu überlasten, fast nur Nein gesagt. Und das heißt, ich habe ganz viele Sachen, die ich so gerne gemacht hätte, nicht gemacht, aus Angst, mich zu überlasten. Und dabei hätte ich viel mehr schaffen können. Also weil, ob ich dann abends irgendwie eine Netflix-Serie binge oder halt lieber das Projekt mache, wofür ich eigentlich gebrannt hätte, was ich aber abgesagt habe, aus Angst auszubrennen, nur um dann auf einen Bildschirm zu gucken und eine Serie zu gucken. Ah, da habe ich jetzt wiederum viel gelernt in den letzten Jahren. Ich sage jetzt genau im Gegenteil öfter ja, weil ich denke, ja, ich gucke halt jetzt keine Serien mehr. Also in den letzten, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so, gucke ich ganz selten mal irgendeine Serie. Ganz, ganz selten, wirklich Feiertage oder so. Und dann halt nicht, ist doch auch egal. Es fehlt mir ja nichts, weil ich habe ja dafür Projekt XY gemacht, was mir total viel Energie gegeben hat. Und da denke ich jetzt, oh Mann, da habe ich mich ein bisschen zu sehr beschützt, jahrelang. Ja. Ist auch komisch.
Ja, aber es ist schön, das von beiden Seiten einfach zu sehen, weil das kann halt passieren, wenn man nicht so ein Gefühl für sich hat oder Ängste einen zu sehr treiben oder ne, bei mir auch irgendwie dann doch der Ehrgeiz, alles irgendwie machen zu wollen oder so. Aber wenn man da einfach ein Bewusstsein hat, dann können wir wirklich glücklich mit diesen Anteilen sein.
Und eben deswegen erzählen wir euch ja auch immer mal wieder von unserem Weg von A nach B oder so, ne, damit ihr eben von uns dann vielleicht was mitnehmen könnt und sagen könnt, ah, naja, aha, klar, mal hören, ah, Diane macht das so und so. Das ist vielleicht irgendwie inspirierend für euch, toi, 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 hoffen wir. Ne? Du hast auch eine Studie mitgebracht, wie uns, wie immer natürlich, Meditation als, ich nenne es immer, das mächtigste Instrument der Achtsamkeit helfen kann.
Ja, es kann helfen, vor allen Dingen bei Entscheidungen, denn oft kommen Menschen mit so Scanneranteilen so in die Krux, dass sie sich halt eben nicht entscheiden können für welche Projekte, aus Grund von Zeitproblemen oder so, und da machen sie vielleicht so zu viel, was ich eben gerade gesagt habe. Und in dieser Studie wurde halt untersucht, wie Meditation einen Einfluss auf eine bestimmte Denkverzerrung haben kann, nämlich dieser sogenannte Sunk Cost Bias. Diese Studie ist von Havenbrack und Kollegen 2014 in der Psychological Science veröffentlicht. Und der Sunk Cost Bias, der beschreibt quasi eine Art von Denkverzerrung, dass wenn Menschen zum Beispiel sich für eine Option entschieden haben und schon ein bisschen Zeit da rein investiert haben oder auch Emotionen, dass sie dann, obwohl es ganz klare Hinweise dafür gibt, dass dieser Weg oder diese Entscheidung doch nicht so cool ist, dass sie ja nicht aufhören können, sondern dass sie sagen, naja gut, jetzt habe ich halt schon angefangen, dann mache ich es halt noch. Und ich finde das so wichtig, gerade für Menschen mit Scanneranteilen oder dieser Tendenz dazu, weil wenn sie eh schon so viel zu tun haben, dann sollte es sehr, sehr wichtig sein, auch loszulassen. lassen zu können. Aber wenn sie halt diesem Bias, dieser Denkverzerrung unterliegen, wird es halt schwierig, ja. Und in dieser Studie haben sie Probanden ein Szenario mitgegeben. Die sollten quasi ein Produkt produzieren und da hatten sie schon eine hohe Summe Geld ausgegeben, also sehr hoch, in Millionenhöhe.
Oh Gott.
Ja, also das war nicht in echt, nur das Szenario, ne? Sie haben ein Szenario bekommen, so stell dir vor, du hast ein Produkt erstellt und du hast schon in, ich glaube wirklich so 9 Millionen schon investiert und so, ne? Und dann kriegst du die Nachricht, eine Konkurrenzfirma, die haben genau das gleiche Produkt produziert, nur es ist so viel besser und es wird sich ziemlich wahrscheinlich besser auch verkaufen, also weil bestimmte Parameter erfüllt sind. Und jetzt soll man sich halt entscheiden, will man trotzdem noch 1 Million investieren? Und eigentlich macht es ja keinen Sinn, aber die meisten würden sagen, es ist ein Cost-Bias. Ich habe doch schon 9 Millionen, dann gebe ich auch noch die letzten Millionen aus. Und das wäre nicht rational. Und die eine Interventionsgruppe, die durfte meditieren und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, die sollte sich hinsetzen und einfach an irgendwas denken, ne? Aber nichts Besonderes, keine angeleitete Meditation oder so. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, 53% der Probanden, die in der Meditationsgruppe waren, die sind nicht auf diesen Sunk-Cost-Bias reingefallen, wohingegen nur 29% der Kontrollgruppe nicht auf diesen Sunk-Cost-Bias gefallen sind. Und wir wissen einfach grundsätzlich, wenn wir ein Bewusstsein haben, präsent sind, uns wirklich ganz im Hier und Jetzt verankern können, dass wir die Dinge einfach klarer sehen können und anders bewerten können und nicht so sehr auf diese Biases reinfallen.
Ja, die Meditation wieder, da haben wir sie wieder. Wie schön. Und ein anderes Problem, was Menschen mit einer Scanner-Persönlichkeit auch haben, und ich glaube, ich finde das ja immer so interessant, ne? In jeder Folge, Mai-Hung, die wir hier zusammen machen, das ist wie auch so ein Selbstreflexionskurs für mich.
Oh ja. Also, oder? für mich auch.
Also wir machen das hier auch, weil wir uns selber helfen. Ich hatte gerade wieder eine riesige Glühbirne über dem Kopf, weil wir hier gerade über diese Themen sprechen. Ich glaube, ich hatte jahrelang nicht Angst davor, zu viel zu tun, sondern ich hatte Angst, die Übersicht zu verlieren und im Chaos zu versinken. Ich glaube, das war meine Angst, weil das kann ja dann, wenn man eine Scanner-Persönlichkeit ist, die sich für alles interessiert, das kann ja leicht passieren, ne?
Das kann sehr leicht passieren, weil wenn so viel zu handeln ist, da verliert man schnell die Übersicht, ne? Sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und es ist natürlich normal, jeder Mensch muss Dinge planen im Alltag. Und wenn komplexe Situationen kommen, wie ein ganz großer Urlaub mit vielen FamilienmitgliederInnen oder ein großes, wichtiges Projekt auf der Arbeit, das kennen wir alle. Bei Scannern ist es aber so, es ist immer irgendwie zu viel. Ja, weil das ist ja die Definition, ne? Im Kopf ein riesiges Buch an Ideen, immer ist das nächste Projekt in der Pipeline, also da irgendwie so eine Akzeptanz zu finden, und ich glaube, das ist etwas, was ich auch in den letzten Jahren gelernt habe, mich zu akzeptieren, dass ich so bin, dass ich einfach immer schon das Nächste irgendwie so sehe, weil diese Nicht-Akzeptanz, dieses nicht, sich selbst nicht annehmen können, da ist man ja sehr im Kampf mit sich, ne? Und da leidet man dann auch. Und worunter Menschen dann da auch leiden, ist dieser Panikmoment, wenn sie dann erkennen, oh Gott, diesmal war es wirklich zu viel, ich schaffe das nicht und Hilfe, was jetzt? Und da wissen wir ja auch, Achtsamkeit kann uns sehr gut helfen, Panik oder das Beruhigungssystem unseres Körpers zu aktivieren und mit Sorgen und Ängsten besser umgehen zu lernen.
Und wir haben ja auch schon mal vor 3 Jahren ganz, ganz am Anfang eine Folge über achtsam in den Tag starten gemacht. Ich glaube, es war die erste oder zweite.
Das war die erste Folge.
Die erste Folge, ja. Und da schließt sich der Kreis, weil seitdem ich achtsam meinen Tag gestalte und achtsam eben mit meiner Arbeit umgehe und mit meinen privaten Verpflichtungen, die man ja auch hat, Familie, Freunde, Verpflichtungen klingt immer so unangenehm, aber ihr wisst, was ich meine. Seitdem ich da wirklich ganz, ganz achtsam in den Tag starte, zum Beispiel mit Journaling. Ich habe einen Papierkalender, ich habe ein Buch, wo ich reinschreibe, was ich an dem Tag erledigen möchte. Wenn ich es mal nicht schaffe, ist es kein Superdrama. Das sind aber die Dinge, wenn ich sie schaffe, dann freue ich mich. Da steht dann auch drin, dass ich Sport machen möchte an diesem Tag und so weiter. Seitdem ich das mache, und das mache ich seit ungefähr 5-6 Jahren, ist diese Angst vor dem Chaos weg. Das ist so ein schönes Gefühl, wirklich morgens nicht sofort aufs Telefon zu gucken. Das sagen auch alle Menschen immer wieder, wenn ihr irgendwem folgt oder irgendwie diese Bücher lest, die wir euch empfehlen, ne? Nicht sofort in die Welt zu starten mit dem Geist, sondern wirklich bei sich zu bleiben. Vielleicht morgens direkt zu meditieren. Habe ich heute Morgen gemacht, das war toll. Habe ich früher nicht gemacht, als ich Frühschicht hatte, aber jetzt habe ich Tagsendung. Jetzt kann ich auch mal nach dem Aufstehen meditieren und dann wirklich aufzuschreiben. Ich möchte heute diese 4 Dinge erledigen. Mir sind diese Dinge wichtig. Ich möchte heute das und das in die Welt bringen und außerdem zum Yoga gehen oder was auch immer. Ne? Wirklich, das hilft, liebe Scanner-Persönlichkeiten da draußen, diese Angst vor diesem Chaos wirklich, ja, also das ist weg, diese Angst bei mir.
Ja, das ist so schön auch nochmal, dass du das teilst. Und ich glaube auch generell das Schreiben, Journaling, was du ja auch immer wieder einbringst, was ich so wertvoll finde. Ne? Dieses Chaos im Kopf bringt man dann auf Papier und dann ist es alles auch übersichtlicher. Man kann es wortwörtlich greifen. Ne? Also finde ich auch, dass das sehr hilfreich ist. Also ich habe da auch meine schönen To-Do-Listen. Alles, was ich so sehen kann, das hilft mir. Mit Farbcode-Schema.
Ja, ich ja. auch. Hast du so Marker? Oder?
Ja, ich habe Marker. Und für zum Beispiel Praxis und Therapie, das hat eine Farbe, Podcast hat eine andere Farbe und das ist schon seit Jahren so, weil ich immer verschiedene Dinge habe und ich mag es mit diesen Markern.
Ich auch, oh nein, ja. Siehst du, jetzt haben wir wieder was voneinander gelernt, wir sind beide Marker-Nerds. Genau. Ich auch, ich habe das auch total und dann für Privatverabredungen und so weiter. Also du hast aber auch quasi so ein bisschen als Idee noch den roten Faden im Leben mitgebracht.
Ich finde das auch ungemein hilfreich, ne, weil wenn wir denken, oh Gott, wir haben so viele Projekte und so viele unterschiedliche Dinge und wir denken, wir springen hin und her, kann das sehr hilfreich sein, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also was ist der rote Faden in unserem Leben? Und ich habe auch übrigens noch einen Buchtipp, da habe ich sehr viel Inspiration für heute gefunden. Vielbegabt, Tausendsasser, Multitalent, achtsame Selbstfürsorge für Scanner-Persönlichkeiten im Junfermann Verlag. Und da war dieser Impuls mit drin, diesen roten Faden im Leben zu finden. Und da hat die Autorin drei verschiedene Fäden oder Typen von Fäden genannt quasi. Einmal inhaltlich, also quasi die Frage, welches Thema begeistert mich wirklich? Ne? Was ist das, was ich liebe? Zum Beispiel Naturschutz. Da kann ich ja ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte machen. Aber wenn ich weiß, hey, das ist mein gemeinsamer Nenner, dann bekommt das einfach so eine Kohärenz. Wir fühlen uns irgendwie ein bisschen ganzheitlicher, nicht wie so verschiedene Bruchteile oder so. Ne? Oder neben dem Inhaltlichen quasi praktisch. Ne? Gibt es irgendwie einen praktischen roten Faden? Und das kann zum Beispiel Wissensvermittlung sein, dass man einfach eine richtige Leidenschaft dafür verspürt, Inhalte weitergeben zu wollen oder halt Dinge erschaffen zu wollen, ne? Irgendwas mit den Händen machen zu wollen, egal was es ist. Ne? Oder übergeordnete Werte. Und wir sprechen ja in Achtsam viel über Werte. Ne? Gibt es vielleicht einen Wert, eine persönliche Überzeugung, die all das so zusammenbringt? Und zum Beispiel Achtsamkeit. Und bei mir wäre das so mein roter Faden, denke ich, ist eine Mischung aus Achtsamkeit. Aber ich mag es auch gerne, Wissen zu vermitteln und Menschen irgendwie, ja, irgendwie so einen Raum zu schaffen. Das muss kein physischer Raum sein, aber ein Raum, wo Leute sich austauschen können. Und ich finde zum Beispiel, Psychotherapie ist auch nichts anderes als Wissensvermittlung und Austausch.
Absolut. Ach, wie schön. Das ist sehr schön auch. Und dann habe ich noch gerade eine Idee, weil viele Sachen entstehen ja auch hier in unserem Austausch. Ich habe auch gerade, während ich dir zugehört habe, auch noch eine Idee gehabt dafür, wie man eben damit umgehen kann mit dieser Scanner-Persönlichkeit, weil, wie wir eben schon festgestellt haben, man manchmal vielleicht darunter so leidet. Für mich ist auch das Schlagwort im Buddhismus und in der Achtsamkeit die radikale Akzeptanz. Ich habe nämlich mich immer dagegen gewehrt, weil ich habe mir ja immer gesagt, und das ist ja ganz wichtig, wie wir in unserem Kopf mit uns sprechen. Ich habe mir immer gesagt, Diane, du kannst nicht alles machen. Du kannst nicht schreiben, lesen, malen, basteln, bauen, tanzen, Sport machen, schwimmen, meditieren, reisen, dich mit Freunden treffen. Du kannst es nicht machen. Und jetzt mittlerweile sehe ich das anders. Jetzt sage ich doch, ich kann das zwar nicht alles an einem Tag machen, aber ich kann das generell trotzdem schon alles machen. Dann mache ich an einem Tag, gehe ich zur Meditation zu einer Geführten und am nächsten Tag zum Yoga und dann am nächsten Tag, keine Ahnung, schreibe ich einen Text, am übernächsten nehme ich mit My Hong Podcast auf und am überübernächsten Tag brunche ich den halben Tag mit meinen Freunden. Das ist möglich. Natürlich kann man das nicht alles an einem Tag machen, aber das macht ja auch nichts. Man kann das akzeptieren, finde ich, dass man das alles machen will. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, ne? Und dann zum Beispiel jetzt male ich seit Monaten nicht mehr so viel, weil ich gerade andere Sachen mache. Aber ich werde bestimmt irgendwann wieder mehr malen. Ist doch okay so.
Ja, das ist auch sehr hilfreich. Einfach auch ein bisschen ja akzeptieren, dass ein Tag 24 Stunden hat, aber man kann es stretchen, ne? Und dann kommt man auch dazu, finde ich auch sehr gut.
Genau, und sich dann auch nicht irgendwie geißeln, wenn man sagt, hey Diane, du malst doch so gerne, wieso hast du jetzt seit 3 Wochen nicht mehr gemalt? Naja, weil das halt so ist und irgendwann werde ich wieder mehr malen und das ist dann auch fein.
Ja, sehr gut. Mir fällt auch noch was ein. Ich glaube, das war in einer Supervision. Da hatte ein Supervisor das so bei mir so entdeckt, dass ich ja so viel mache. Dann meinte er so, naja gut, ist halt schwierig, ne? Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, so in die Richtung ging's. Aber dann sagte er auch sowas wie, aber andererseits haben sie halt auch sehr viele Annäherungsziele, ne? Und darüber haben wir ja auch schon in Achtsam gesprochen. Annäherungsziele, die sind viel gesünder als Vermeidungsziele. Wenn wir durchs Leben gehen und denken, oh Gott, das will ich nicht, das will ich nicht, davor habe ich Angst und so. Das ist nicht so gut für unsere psychische Gesundheit, als wenn wir Ziele haben, die uns anziehen und wo wir denken, hey, das wird Spaß machen, das ist toll, ne? Und ich glaube, da ist auch ein ganz großes Potenzial mit, wo wir uns umarmen können dafür, dass wir so viele Annäherungsziele haben.
Ja, Annäherungsziele ist dieses Hinzu und das andere ist weg von. So kann ich mir das immer gut merken. Ja, auf jeden Fall. Und hinzu macht irgendwie mehr Spaß als weg von. Toll. Ja. Das finde ich auch immer ganz toll. Und dann hast du noch eine Übung namens Päckchenpacken mitgebracht für uns.
Genau, das ist eine Übung, die könnt ihr quasi so in eure Meditation irgendwie so einbauen, dass ihr, wenn ihr merkt, oh Gott, mein Kopf, der wird zu voll, dass ihr innerlich quasi Päckchen baut, dass ihr so seht, okay, ich habe all diese To-Dos in meinem Kopf, ne? Dann lege ich die einfach in kleine süß gepackte Päckchen, so könnt ihr euch das visualisieren. Oder ihr könnt es auch tatsächlich machen, indem ihr vielleicht zum Beispiel einen Stapel Post-its habt. Das ist ja nichts anderes, wie wenn man sich so eine To-Do-Liste mit Farbkodierungsschemata irgendwie so aufschreibt. Aber in der Visualisierung könnt ihr euch vorstellen, ihr gebt jedem Gedanken einen Namen oder eine bestimmte Kategorie, zum Beispiel Podcast, kommt wieder auf, oder Familie, Freunde oder so. Und dann könnt ihr das ganz liebevoll in eine Kiste packen, in ein Päckchen und da auch sagen, ne, ich packe dich jetzt in eine schöne Kiste, in ein Päckchen und dort hast du genug Platz und Raum und wenn es dann soweit ist, dann hole ich dich wieder raus, ne, dass ihr ein bisschen Übersicht schafft in diesem ganzen Chaos und da könnt ihr wirklich einfach abends, wenn der Kopf so brummt und man denkt, oh Gott, die Woche fängt dann wieder an, wo soll ich bloß mit all diesen Aufgaben hin, ruhig kleine Päckchen packen, um mehr Klarheit zu bekommen.
Sehr schön. Ach schön. Also wir hoffen sehr, solltet ihr euch jetzt irgendwie angesprochen gefühlt haben oder Menschen auch kennen, denen ihr vielleicht diese Folge schicken konntet, dass das ein bisschen mehr zur Entspannung beigetragen hat, weil man doch oft so, also wie gesagt, ja, mich hat das auch lange gequält und zwar ja, ganz schön, ehrlich gesagt. Manchmal merkt man das ja erst, wenn man drüber spricht. Ich habe mich immer irgendwie falsch gefühlt und ich habe mir immer gewünscht, anders zu sein. Und seit es diese Wörter für all diese Dinge gibt und ich diese ganzen Wörter kenne, geht es mir irgendwie ja besser. Und ich hoffe euch auch, dass ihr ein bisschen da in die Entspannung geht und sagt, nein, ich bin schon so in Ordnung, wie ich bin, das ist schon alles okay und ich kann verschiedene Dinge machen, damit es mir damit noch besser geht und damit eben vielleicht etwas, was ich als falsch empfinde, ich demnächst als Superkraft wahrnehme. Und deswegen auch vielleicht habt ihr demnächst mehr Freude an eurem So-Sein. Was hast du uns denn heute für eine Übung mitgebracht?
Ich habe uns eine angeleitete Meditation mitgebracht, in der wir einfach diese ganzen Interessen, diese vielen Themenfelder, die uns so bewegen, dass wir uns selbst da einfach liebevoll umarmen können und einfach auch Akzeptanz einfach kultivieren.
Und wer weiß, was daraus Schönes erwächst aus euren vielen Ideen und Projekten und Interessen. Wie schön. Dann wie immer bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir euch wieder inspirieren konnten zu etwas. Und da vielleicht auch, wenn ihr jetzt mehr Interesse habt, dass ihr da weiter recherchiert, weil natürlich auch immer wieder kommt, ihr habt noch das vergessen oder ihr hättet noch das sagen können. Ja, aber es ist halt ein Podcast und keine wissenschaftliche Arbeit. Deswegen, wir geben uns natürlich Mühe, verschiedene Gedanken hier zu sammeln, die eine oder andere Studie oder ein Buch oder so. Aber wir können niemals in Gänze zu einem Thema alles sagen, was es zu diesem Thema zu sagen gibt. Da hoffen wir auf euer Verständnis, dass das eben in Anführungszeichen nur ein Podcast ist. Aber wir wollen trotzdem zusammen auch üben. Deswegen sage ich vielen Dank, Mayong, für deine Übung, die du uns vorbereitet hast. Euch viel Spaß damit. Macht's euch gemütlich und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, die du üben kannst, wenn du mit deinen vielen Interessen liebevoll umgehen lernen möchtest. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lasse deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden abfließen, um den Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. Komme nun langsam in Kontakt mit deiner Atmung. Beobachte, wie du ein- und ausatmest. Es kann hilfreich sein, wenn du deine Hände auf deinen Bauch legst und fühlst, wie sich deine Bauchdecke hebt und wieder senkt. Vielleicht hast du einen großen Anteil in dir, der gerne nach neuen Herausforderungen und Themen sucht. Dieser Teil in dir ist neugierig, will vieles lernen. Und die Dinge machen dir viel Spaß. Und sobald du mit der einen Sache fertig bist, kommt schon das nächste Projekt. Das ist eine wunderschöne Ressource. Doch manchmal kann es sich ganz schön anstrengend anfühlen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Du hast nur einen Kopf, zwei Hände und zwei Beine. Komm mit dieser inneren Zerrissenheit und auch vielleicht der Erschöpfung in Kontakt, die solch eine vielfältige, bunte Charaktereigenschaft mit sich bringen kann. Ich lade dich ein, mit den Augen einer lieben, wohlwollenden Freundin auf dich zu schauen. Jemand, der ganz viel Verständnis für dich hat und weiß, dass es nicht einfach ist. Wenn du magst, kannst du dir jetzt selbst eine Umarmung schenken und dir selbst sagen, es ist okay, so viele Interessen zu haben. Es ist okay, dass es Momente gibt, in denen ich an mir zweifle, weil es doch zu viel wird. Es ist okay, wenn ich an mir zweifle und denke, dass ich nichts kann. Manchmal kann es auch hilfreich sein, inmitten der großen Anzahl der Projekte, Ideen und Aufgaben einen roten Faden zu finden, der alles miteinander verbindet. Vor diesem Hintergrund scheinen deine Entscheidungen dann weniger zufällig und wahllos. Schau mal, ob du einen gemeinsamen Nenner finden kannst. Vielleicht ein inhaltliches Thema oder etwas Praktisches, was du gerne machst. Oder vielleicht ist da auch ein bestimmter Wert, der dir sehr wichtig ist. Vielleicht kannst du ein Bild oder ein Wort finden, das diesen roten Faden symbolisiert. In Situationen, in denen dir alles wieder zu viel wird, denke an dieses Symbol und deinen roten Faden. Nimm noch einmal drei tiefe, nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.